Stegisch präsentieren. Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt der legendäre Stefan Adelmajor Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Wie geht's?
Alles gut. Ich habe mein kurzes Vorabendtief überwunden. Also wir nehmen ja wie üblich am Abend auf. Gott sei Dank bist du dann irgendwann daherkommen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon kurz mein Bett fertig gemacht und hätte geschlafen. Aber ich habe mich überwunden, ich habe nochmal die restliche Energie, die in meinem Körper war, jetzt nochmal zusammengekratzt und jetzt gehen wir nach
großartig vier rein. Du meinst damit, du hast das restliche Koks, was wir haben, zusammengekratzt, oder? Okay. Also kein Problem, ich urteile nicht, ja.
Und jetzt habe ich genug Energie für Episode 94, aber du musst schnell tun, weil irgendwann lässt es noch. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert, keine Ahnung.
Ja, irgendwie mit Uppers und Downers werden wir das schon einstimmen auf die Folge, das passt auf jeden Fall. Ja gut, wir haben
uns heute getroffen. Du weißt, die einzige Droge, die wir nehmen, ist gute Laune, das weißt du.
Und Fußball vielleicht ein bisschen, oder?
Fußball, ja.
Hättest du jetzt auch sagen können, wäre thematisch gut gewesen. Fußball ist meine Droge. Sowas würde der Hans Krankl sagen, vielleicht.
Apropos Hans Krankl.
Zu dem komme ich später noch. Erzähl mal lieber, um was es heute geht.
Jetzt hast du diese Steilvorlage nicht genutzt. Du bist einfach nicht flexibel genug in deinem Podcast-Ablauf. Das ist jedes Mal, denke ich mir, das gibt's aber
nicht. Ich bin generell nicht flexibel.
Jetzt sagt Punkt 2, kurze Themenvorstellung in Klammer Stefan, das bin hier ich. Heute in unserer 94. Episode beschäftigen wir uns damit, was zum Beispiel so Vereine wie Darmstadt, Burnley und St. Pölten gemeinsam haben. Und zwar ist das was, Alexander?
Ich weiß nicht, ich hoffe, du warst das. Ich kann auf das keine Antwort geben.
Alle drei Vereine haben gemeinsam, dass sie sich aktuell im Aufstiegsrennen bzw. im Aufstiegskampf befinden. Wir beide wissen ja zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht genau, wie wir die 94. Episode nennen werden. Entweder wird es Aufstiegskampf oder Aufstiegsrennen heißen.
Sie wird Aufstiegskampf heißen, weil ich habe die Social Media Grafik schon gemacht.
Okay, passt. Auf jeden Fall, genau. Nachdem ja die treue Zuhörerin und der treue Zuhörer ja in Episode 93 uns zugehört haben, wie wir beide über das Thema Abstiegskampf gesprochen haben, geht es ja heute, genau, widmen wir uns genau um das, ist es das Gegenteil? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es die andere Seite der Tabelle, das andere Ende der Tabelle. Wir schauen uns heute an, was macht ein Aufstiegskampf mit einer Mannschaft, beziehungsweise was macht das Aufsteigen mit einer Mannschaft? Genau.
Wir fassen das ja ein bisschen weiter und haben gesagt, also wenn jetzt irgendwie jemand Ambitionen hat, sie innerhalb einer Liga zum Beispiel zu verbessern oder einfach sonst gerne irgendwas erreichen möchte, was vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, dann zählt das für uns natürlich auch dazu.
Also heute geht es allgemein so ein bisschen um alles.
Heute geht es erstens allgemein so ein bisschen um alles, aber vor allem geht es um das Streben nach oben. Und ich finde, das ist schon eine eigene Sendung wert, dass man sich immer damit auseinandersetzt. Was bedeutet das eigentlich, wenn man nicht immer nur gegen einen Abstieg kämpft und ein Mittelfeld versumpert, sondern wenn man einfach ein bisschen mehr will vom Fußballleben sozusagen?
Darf es vielleicht ein bisschen mehr sein, lieber Alexander?
Genau, und eine Geschichte habe ich gleich wieder mit, ja. Nämlich abgesehen davon, dass wir nicht für den Ö3 Podcast Award nominiert worden sind, gibt es noch einen. Dass wir nicht nominiert worden sind, glaube ich schon, aber ich kenne jemanden, der nominiert worden ist. Sonst hätte man schon was da gefragt. Außer das kommt per Einschreiben, per Post und dann.
Wer ist nominiert worden, den du kennst?
Ja, einer unserer Kunden. Du weißt ja, dieser Podcast wird von das Pod produziert und einer unserer Kunden hat dann eine Nominierung bekommen.
Boah, ist das vielleicht so ein Top-Secret? Ist das was? Ist das ein
ja, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht.
Nein, das muss ich nicht wissen. Okay, Entschuldigung, ich wollte dich von deiner Geschichte abbringen.
Ja, genau. Also einer der größten Skandale ist, dass wir nicht nominiert worden sind. Und gleich danach kommt eigentlich der wahre Skandal vom Wochenende. Da gibt es nämlich aktuell ein Team in North London, das hat durchaus Ambitionen für mehr, weil die waren in der Vergangenheit unglaublich schlecht. Und jetzt hätten sie gern, glaube ich, jetzt hätten sie schon richtig gern Meister werden. Also jetzt rundherum würden das die Leute haben wollen. Und die haben am Wochenende nur X gespielt, was im Meisterschaftskampf ja jetzt nicht so super ist. Und heute gab es eine offizielle Entschuldigung von der Premier League und vom der Premier League Schiedsrichterverband, was es da wieder heißt, weil aufgrund eines Human Errors, wie sie es genannt haben, der VAR vergessen hat, die Linien zu ziehen, weswegen es so ausgeschaut hat, als ob der Spieler nicht im Seits war. hätten sie die Linien gezogen, weil das haben sie im Nachhinein gemacht, wenn sie drauf kommen, okay, der war eindeutig im Abseits und das Tor hat nicht gezahlt.
Also das Arsenal, also ich habe tatsächlich am Wochenende nichts mitgekriegt, das heißt Arsenal hat ein Gegentor gefangen, das eigentlich abseits war, aber das wurde dann nicht als abseits gepfiffen, weil der eine vergessen hat, die Linie zu ziehen, oder was?
Genau.
Okay.
Also natürlich sind, könnten schon bittere zwei Punkte sein im Titelkampf. Ja,
natürlich.
Fallen, ja,
aber zumindest sind sie so weit, dass sie sich quasi offiziell entschuldigen. Das wird zum Beispiel, ich lehne mich mal aus dem Fenster, nicht so leicht passieren in Österreich.
Auf jeden Fall. Und nicht nur das, es hat sofort Konsequenzen gegeben, weil der Schiedsrichter, dem das passiert ist, der wäre am Mittwoch Einhalt gewesen für Arsenal gegen City. Und der darf tut jetzt nicht. Also das ist eh gut, aber natürlich ist also schon irgendwie lustig. Da führt man, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil es mir nicht so wichtig ist, dass Arsenal Meister wird. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das alle entscheidend ist. Aber ich finde es schon lustig, dass man so ein Instrument einführt wie VAR, um Human Error zu reduzieren und dann eigentlich was macht, wo genau das passiert, ja. Ja, das siehst du mal wieder. Solange die AI nicht übernimmt, sind wir alle nur menschlich, lieber Stefan.
Genau, so ist es. Und sobald die AI übernimmt, muss man ja sagen, die ist ja im Moment auch eher eine künstliche Unintelligenz. Ne? Aber naja, irgendwann wird es schon schlauer. Apropos VAR, ich war ja am Freitag in der eiskalten Merkur-Arena, um mir den jetzt rein fußballkulturellen das Spitzenspiel in Österreich Sturm gegen Rapid anzuschauen. Spielerisch war es dann mehr eher magere Kost, sagen wir mal so. Und da hat sie auch eine äußerst strittige VAR-Entscheidung gegeben. Also, dieses Ding ist jetzt noch nicht ganz so ausgereift, wenn es darum geht, dass man geglaubt hat, es gibt keine Fehler mehr. Weil, wie gesagt, wir schauen dann halt immer noch Menschen drauf oder entscheiden halt immer noch Menschen.
Genau, aber für den Fall, dass die Computerlordschaften übernehmen, bin ich schon mal sicher, aber nicht zu jedem Bankomaten, bei dem ich stehe. Man weiß es nie, ja. was ganz anderes, was auch sehr menschlich ist, aber jetzt auch nicht unbedingt im positiven Sinne, hast du ein bisschen mit, kennst du den Savic von Atletico Madrid?
Den Stefan Savic?
Ja,
immer Verteidiger. Ja, also ich kenne ihn, aber ich verfolge tatsächlich spanischen Fußball eigentlich gar nicht im Moment.
Okay, ja, ich habe ein bisschen was mitgekriegt, vor allem deswegen, weil er jetzt, ich glaube, sogar einen Negativrekord tatsächlich ist. Er hat kürzlich drei rote Karten hintereinander gekriegt, also in 5 Spielen 3-mal rot. Ich habe gesagt, das ist eine Erwähnung wert, also der spielfreie Fleischhocker Award geht nach Madrid, so scheint es schon festzustellen. Ja.
Aber hast du das mitgekriegt, war es jeweils Rüdes Spiel oder war...
Also ich habe jetzt nur die dritte rote mitgekriegt und gibt es eigentlich keine zweite Meinung, wenn du mich fragst. Ja. Blutgrätschen sondergleichen. Also, ja, jemand, der nicht unbedingt für seine Blutgrätschen bekannt ist, dafür aber für sein unglaublich fußballerisches Talent und für seine absolut arge Redekunst ist Hans Krankl. Stefan, der Hansi wird zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast veröffentlicht wird, ist er genau 70.
Also erstmal Gratulation von der gesamten Spielfreiredaktion.
Ja.
Und ich habe gelesen, offensichtlich, ich weiß nicht, ob die Geschichte gestimmt hat, aber es dürfte so sein, dass hier der Lionel Messi den Hans Krankl angerufen hat. Offensichtlich.
Aber nicht zum 70er, sondern zum 60er, ne? Ja,
genau. Ah, zum 60er damals, aha, und das stimmt ja, genau, aber jetzt ist der Messi nicht mehr in Barcelona. Aber
offensichtlich. Genau, jetzt können Sie es nicht mehr beim Morning Briefing sagen, da den Herrn Senior Krankl aus einer anzurufen.
Ja, ja. Und der hat nämlich Herr Krankl gesagt und nicht Hansi. Und
so genau, Senior Krankl, ja.
Senior Krankl, ja, ja.
Falls das das gleiche Interview ist, das ich heute gelesen habe, ist eigentlich nur ein, gibt es da nur einen Satz, der kennt den Hans Krankl und sein Leben und seine Art und Einstellung nicht besser beschreiben, als wie die Frage, was wünschen Sie sich eigentlich, war die Antwort von ihm, die Leute sollen mal einmal sagen, er war ein super Mensch, der super viele Goal geschossen hat und alten Rhythm und Blues gesungen hat, in der Reihenfolge. Besser geht's eigentlich nicht. Ja.
Das finde ich besser als seine Analysen, die er sonst immer so abliefert. Darf ich ja vielleicht mal was sagen? Mir kommt vor, du sagst die ganze Zeit nur du Dinge. Und ich fühle mich irgendwie
benachteiligt. Ja, ich hab so viel. Ich hab so einen Redeschwall hätte.
und zwar möchte ich was sagen. Und die letzte Episode hat nicht nur inhaltlich einiges an meistens sehr, sehr guten Feedback unter unserer Hörerschaft ausgelöst, sondern auch allgemein. Also wir haben sehr, sehr viele Nachrichten reingekriegt und zwar möchte ich vielleicht kurz erwähnen, jetzt mache ich jetzt nicht achte jetzt nicht auf Geschlechterparität, aber es waren zwei junge Herren, die uns geschrieben haben. Einerseits war es der Simon. Der Simon ist seines Zeichens ein ehemaliger Studienkollege von mir, mit dem ich im Ausland studiert habe und den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Der hat uns geschrieben, also Simon, ich habe mich ganz persönlich gefreut über deine Nachricht. Und das Zweite ist, und da merkt man wieder mal, wie genau unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben zuhören, also ihrem Namen wirklich alle Ehre machen, hat uns der Philipp geschrieben. Und zwar hat der Philipp gesagt, obacht ihr beiden Witzköpfe, ihr beiden Lustigen da, eure USA-Community besteht nicht nur aus einer Person, wie wir es letztens erwähnt haben, sondern hat der Philipp gesagt, natürlich ist auch er in den USA ansässig und hört uns von den USA aus zu. Und deswegen möchte ich das wirklich an dieser Stelle korrigieren. Natürlich ist die spielfreie Community in den USA besteht aus zwei Leuten. Sprich, wenn wir beide irgendeine Community-Treffen in den USA machen würden, wir passen da immer in ein Auto rein, dann, aber wir könnten zumindest schon einen ordentlichen Tisch füllen zu viert.
Ja, ist ja nicht schlecht. Vor allem ist sich das ja, ich bin ja Fan von Statistik, ist sich das so, Audience-Steigerung von der Vorwoche in diese Woche 100%. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr spätestens entweder sind wir sowieso dabei bei der Super Bowl Halftime Show oder wir haben zumindest Werbespots dort gebucht für Spielfrei.
Ja,
eins von den zwei Sachen wird auf jeden Fall passieren.
Ich finde, von deinem Mindset her und von deiner Herangehensweise würden wir jetzt dabei bei der Höhle der Löwen mitmachen, würden wir unser Startup spielfrei sicher schon mit 10 Millionen bewerten, oder? Mit unseren 100% Wachstumskurven, die wir haben.
Ich weiß leider nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie geschaut, aber wenn man das selber bewerten muss, dann auf jeden Fall, ja.
Die Höhle der Löwen hast du nicht geschaut. Das ist im Prinzip ist es die Spitze des Kapitalismus, weil es sitzen ein Haufen reiche Leute, in der Regel sehr weiß und etwas älter, auf einem Podest, das heißt leicht erhöht, und unten kommen dann Leute daher, die Ideen haben und die quasi den reichen Leuten zum Arsch krallen, damit sie von denen die Kohle kriegen für ihr Startup. Aber es ist dann quasi, ja, es ist ja Investment, deswegen ist es ja cool, weil investieren natürlich cool ist. Aber im Grunde geht es um dieses schöne Bild, dass junge Leute, wenn sie Idee haben, zu älteren Leuten gehen, die viel Kohle haben und im Grunde denen dann um gewisses Geld halt Anteile in ihrer Firma verkaufen, damit dann die reichen Leute im besten Fall, wenn das sich gut entwickelt, noch viel mehr Kohle kriegen.
Ah, und tun die dann auch wirklich so mit dem Daumen auf und ab sagen, wenn es was wird?
So sind es nicht. Sie versuchen es dann schon zu erklären, warum du zum Beispiel nicht gut bist oder gut bist.
Okay, immerhin. Ja. Laut halt der Ansicht eines alten weißen Mannes, warum du nicht gut bist. Ja, spannend. Viel spannender als das noch, ist eigentlich nur mehr unsere nächste erste Rubrik der Sendung und das ist ja schon
das Getränk der Episode.
Stefan, während wir noch Brausegeräusche im Hintergrund hören, kann ich sagen, das, was ich aktuell trinke, hat nichts, aber schon gar nichts mit Kohlensäure im Hut. Und es könnte tatsächlich sein, dass wir es bereits einmal als Getränk der Episode hatten. Du kannst ja eine kosten, weil wir uns leider aktuell nicht im selben Raum befinden. Aber ich zwitscher mir schon wieder einen Ingwer-Shot ein, bestehend aus Ingwer, Zitrone, Orange und Kurkuma. Schaut grauslich aus, hört sich grauslich an, schmeckt aber sehr grauslich. Aber so angeblich super helfen gegen Erkältungen. Und nachdem ich vor kurzem ja noch von der Seuche verfolgt war, fühle ich mich mittlerweile bumpert gesund. Also vielleicht hilft's.
Du solltest aber allgemein schauen, ich meine, hast du jetzt eigentlich mit diesem Ingwer-Shot quasi als dein neue Magnesium-Dings abgelöst, das jetzt jeden Tag
trinkst? Nein, meine neue Theorie ist, weil ich trinke das zusätzlich, ist, dass ich aufgrund dessen, dass ich so viele verschiedene Pulver in Wasser auslöse,
irgendwas schon richtig dabei sein wird.
Nein, dass ich endlich die vernünftige Dosis an Wasser pro Tag zu mir nehme und das eigentlich ausreicht, dass es mir wesentlich besser geht.
Aber denk auf jeden Fall dran, wenn du Vitamin C zu dir nimmst, dass Zink auch mitnimmst, wenn du deine Abwehrkräfte stärken willst. Wir beide sollten eine Gesundheits-, ja, Zink. Was schaust du, Zink? Ich sage nicht, du sollst ein Stückchen Metall essen. Also ein Zink ist genauso, das kannst du genauso in
Nahrungsergänzungsfaktoren. Mein Ausdruck falsch gedeutet, das war eher so in freudiger Erwartung, weil ich mir gedacht habe, da ist ein Beufertl, das ich noch nicht nehme, das kann ich mir jetzt auch noch einziehen. Sehr gut. Ja. Gibt es ein Pulver oder so? Ist das eine Kapsel oder was?
Ja, meistens ist das ja bei den Vitamin C-Sachen drinnen gleich. Ich glaube, die zwei Kerne irgendwie so zusammen, so wie wir beide irgendwie zusammen kennen. Das eine hilft nur, wenn das andere dabei ist.
Ich hätte gesagt,
ich bin Vitamin C, du bist Zink.
Ich hätte gesagt, es ist eine sehr gute Überleitung zu unserer nächsten Rubrik, lieber Stefan. Ja,
darf ich Vitamin C sein?
Wird die Sendung heißen, die Großen, Zehn, yes, ja!
Yes, ja. Wir haben heute die großen 10 Vitaminpräparate präsentiert von Spielfrei. Passend zur Sendung haben wir uns heute geeinigt auf die großen 10 Aufsteiger. Und mir taugt das Wort deswegen super, weil wir es tatsächlich für Kahn für uns zwar genauer definiert haben. Das heißt, ich bin schon sehr gespannt, wer das wie interpretiert hat.
Vielleicht kurz zur Erklärung, die großen 10 funktionieren so, falls ihr es noch nie mitverfolgt habt. Der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ihr habt 5 Antwortmöglichkeiten. Das ergibt gemeinsam die großen 10 und das macht man mittlerweile, ich glaube tatsächlich in 94 von 94 spielfreien Episoden. Ich glaube nicht, dass man eine Ausnahme, vielleicht hin und wieder mal. Aber auf jeden Fall sehr häufig und sehr regelmäßig. Und heute geht es eben, wie gesagt, darum, dass wir beiden unsere großen 10 Aufsteiger küren und wie der Alex schon richtig gesagt hat, haben wir uns nicht abgestimmt. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was losstartet. Oder was passiert. Lieber Alexander, ich glaube, letztes Mal hast du abgeschlossen. Das heißt, dieses Mal, glaube ich, schließe ich ab. Sprich, du, glaube ich, müsstest anfangen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, das für mich hat sich das passend dann. Ja, also,
ich glaube, mit Kopf letztes Mal habe ich, glaube ich, eh angefangen.
Dann hätte ich gesagt, ich fange mit meinem Platz 5 an und das ist, na jetzt kein Trommelwirbel, aber zumindest Manchester City.
Manchester City ist ein großer Aufsteiger.
Mhm. Ist mein großer Aufsteiger. Die haben es nämlich geschafft vom Verein, der wirklich Schwierigkeiten gehabt hat in der Vergangenheit. Also ich denke nur Platz zweite Division im Jahre 1998, 99 haben die in der Championship gespielt. Und mittlerweile sind die nicht nur ganz oben im Fußball angekommen, sondern auch echt schon seit einem geraumen Zeitraum. Das heißt, erste Meisterschaft war, glaube ich, 2011, 2012 dann nach dem Aufstieg. Und seitdem sind sie nie schlechter geworden als Vierter.
Aber wie hat Manchester City das geschafft, lieber Alexander?
Ja, sie waren sicher sehr clever und haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie überall sehr viel Säcke voll Geld haben. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte Manchester City deswegen erwähnen, weil ich einfach irgendwann mit dir über diesen erneuten Skandal sprechen muss. Das wird wahrscheinlich ein Thema für eine der nächsten Sendungen werden, spätestens dann, wenn es vielleicht noch ein paar mehr Infos dazu gibt. Und ja, als Aufsteiger kann man sie durchaus werten, weil eben die Kurve ist schon, ich glaube, es gibt keinen zweiten Verein, der von so weit hinten, so weit vorne in so kurzer Zeit gekommen ist und sie dann auch so festgesetzt hat. Also ja,
pass.
Zumindest...
Da sage ich nur, pass auf meinem Platz 3.
Oh, okay. Was ist denn Platz 5, frage ich dich
mein
zuerst.
Platz 5 und wir bleiben in England. Ich habe nämlich auch einen Premier Leagueisten in den aktuellen ausgewählt und zwar ist es Brentford. Also ich finde, die Brentford ist für mich auch ein großer Aufsteiger, weil die haben es nämlich geschafft. Das ist auch ein Verein, den es ja schon ewig lang gibt und die, glaube ich, sie waren zwar hin und wieder mal, hat so Episoden gegeben, was in der alten First Division dann waren, aber meistens nur für ganz kurze Zeit. Aber in der Premier League sind sie erstmalig seit der Saison 21-22 vertreten, also 2020-2021 sind sie aufgestiegen. Und wie gesagt, ich finde diesen Aufstiegskampf und diesen, den sie geliefert haben, sehr, sehr beeindruckend. Sie haben mit mir über Brentford ja schon ein paar Mal gesprochen, über diese Moneyball-Methode, die dort angewendet wird. Und ich finde persönlich, Brentford schafft es bei mir in meine 5 Plätze rein.
Mhm. Ja, cool. Wir bleiben in der Premier League, damit wir es vielleicht dann auch abschließen können. Schon, ja. Mein Platz 4 ist Brighton. Mhm. Die haben es nämlich über einen sehr interessanten Weg geschafft, nämlich eine Kombination aus einem sehr, sehr guten Scouting-Netzwerk, das mittlerweile größtenteils, glaube ich, von Chelsea aufgekauft worden ist. Also nicht nur die Spieler, sondern vor allem tatsächlich die Scouts. Einerseits die Mannschaft so zu formen, dass sie locker in den Top 10 mitspielen kann und andererseits richtig arge Transfererlöse zu generieren. Das heißt, dir geht sportlich gut und dir geht es wirtschaftlich gut. Und das ist natürlich für so einen klassischen, eigentlich fast Fahrstuhlverein wie Brighton wirklich eine sensationelle Leistung. Also beeindruckt mich nochmal auf jeden Fall mehr als Manchester City. Ja. Vielleicht ein bisschen nachhaltiger und mit weniger Cash von außen. Ist viel dabei. Platz 4 bei dir, Stefan.
Mein Platz 4, und ich gehe jetzt erstmals weg von den Vereinen und hin zu einer Person. Mein Platz 4 ist Franck Ribéry. Der ist für mich auch einer unter den großen Aufsteigern, weil wir haben zwar die Vita von Franck Ribéry schon immer wieder mal besprochen, aber man muss sie wirklich vor Augen führen, dass es wahrscheinlich heutzutage ganz viele von diesen Karrieren nicht mehr geben wird, wie es damals eben vielleicht gegeben hat. Das hat jemand mit Anfang 20 noch ähnlich wie Giroud damals, wie wir auch besprochen haben, wirklich nur unterklassig gespielt hat und erst quasi mit 23, 24, wo du heutzutage oftmals schon alter Haudegen bist als Superstar, mit 23, 24 den Durchbruch dann so richtig geschafft hat, nachdem er von Marseille zu den Bayern gewechselt ist, dort glaube ich dann 12 Jahre lang oder was tätig war, bis er dann wieder weggegangen ist von den Bayern. Aber für mich, Franck Ribéry verkörpert für mich so ein bisschen den Aufstieg eines Spielers. Da gibt es ja diese Geschichten, dass er dann irgendwie einen Bau geschöpft hat während seiner Zeit, wo er schon Profi war oder keine Ahnung, Halbprofi war, hin zu einem Typen, dem sicher nicht an Kohle mangeln wird. Ich hoffe, dass er zumindest einigermaßen noch was auf der hohen Kante hat, dass er nicht alles verspürt hat schon inzwischen.
Ich glaube, da ein bisschen was bleibt über, da tust du wirklich schon schwer beim Ausgeben, wenn du eine Karriere gehabt hast. Ja, cool.
Was ist dein Platz 3?
Platz 3, wir kommen nach Österreich und Aufsteiger ist jetzt schon ein bisschen unter Anführungszeichen zu setzen, weil es könnte eigentlich auch schnell in die andere Richtung gehen. Und zwar die Rede ist von Hartberg. Hartberg, die haben aktuell ja ziemlich zum Kämpfen mit dem Aufstiegskampf. Also eigentlich hätten sie besser in die andere Sendung gepasst, nämlich in der von 14 Tag. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, so ein kleiner Verein wie Hartberg ist vor mittlerweile 5 Jahren, ich glaube, es ist die 6. Saison oder 5. Saison, dass sie Bundesliga spielen. Und die haben sie eigentlich jedes Jahr sehr, sehr gut gehalten. Sogar fürs internationale Geschäft hat es zwischendurch kurz gereicht. Ja. Und das finde ich natürlich super, super beeindruckend und muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ein deutliches Zeichen für mich, dass die 12er Liga sehr gut funktioniert, weil es halt nochmal ein bisschen mehr Spielraum gibt, um langfristiger zu arbeiten. Die Hartberg haben das sehr gut geschafft und sofern sie halt heuer oben bleiben, dann passt es eh. Und wenn sie trotzdem absteigen, dann war die Saison halt einfach wirklich zu schwierig für sie. Aber an und für sich finde ich das schon gut, dass man dann nicht einen Verein in die höchste Spielklasse aufsteigen lässt, der dort Infrastruktur schafft und dann sofort wieder weg ist, sondern das wirklich langfristig halten kann, weil so bringst du ja indirekt automatisch bessere Infrastruktur in die zweite Liga und auch davon profitiert der Fußball.
Ich werde zu Hartberg nichts sagen, weil sonst kriege ich wieder vorgeworfen. Nicht von dir, sondern von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ich mir so herablassend über Hartberg spricht.
Lass das mal lieber bleiben. Ich habe es jetzt gerade in höchsten Tönen gelobt. Dein Platz 2, Stefan.
Und mein Platz 3, und ich bleibe in der Steiermark. Und etwas, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe, ist on air mal den roten Stadtrivalen aus Sicht von Sturm Graz zu erwähnen.
Aber warte mal, das schneide ich aus.
Wenn jemand Aufstieg kann und ein Aufsteiger ist, dann ist es der GRK. Die durchmarschiert sind von der Achtklassigkeit in die Zweitklassigkeit. Den letzten Sprung haben sie noch nicht geschafft, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Und da muss ich vielleicht auch schon mal was dazu sagen, was dann vielleicht später noch in unserer Diskussion ein bisschen eine Rolle spielt. Ich finde ja, der Aufstieg an sich hat eine extrem schöne Story. Ein Aufstieg gibt viel her. Dass du sagst, du lieferst eine super Saison und eilst von Erfolg zu Erfolg und in der darauffolgenden Saison kannst du dich, weil du so gut warst, mit noch besseren Matchen. Irgendwie ist das eine coole Geschichte, das finde ich irgendwie spannend. Und wenn irgendjemand diese Geschichte gelebt hat in den letzten 10, 12 Jahren, dann war es der GRK. Und wie gesagt, für mich absolut unter den großen 10 Aufsteigern.
Ja, gefällt mir gut.
Ja, sie haben quasi eine identitätsstiftende Rolle eingenommen mit dem rund um den Aufstieg.
Ja, gefällt mir voll sehr gut. Stefan, Platz 2 bei mir. Schauen wir erst einmal in die Serie A. Und zwar blicken wir zurück ins Jahr 2016. Weißt du, was 2016 das erste Mal passiert ist?
In der Serie
A? Die Mannschaft 2016, 2017, die Mannschaft, um die es geht, kam das erste Mal nicht nur unter die Top 10 in der Serie A, sondern gleich in die Top 4 und hat sich da eigentlich relativ gut verankert. Man spielt zumindest wirklich immer vorne mit.
Meinst du Atalanta Hermagor?
Atalanta Hermagor, genau, im südlichsten Kärnten der Welt. Also Atalanta Bergamo natürlich, genau. Und jetzt letztes Jahr kann man sagen, okay, sind sie ein bisschen abgefallen, weil sie Achter waren, aber davor nur Gutes und auch heuer wieder auf Platz 4. Sind mittlerweile in der Serie A doch auch schon einige Runden gespielt. Wenn man so überlegt, was für große, traditionsreiche und vor allem erfolgreiche Mannschaften in der Serie A sonst so unterwegs sind, die immer wieder mit argen Leistungsschwankungen zum Kämpfen haben. Man blickt zum Beispiel nach Mailand oder diversesten Skandalen ausgesetzt sind. Man blickt zum Beispiel nach Turin. Dann ist diese Kontinuität, die Atalanta dann an den Tag legt, wirklich, wirklich gut. Und auch die haben so ein ähnliches Konzept wie Brighton, dass sie halt ein sehr gutes Scouting haben, extrem viele Spieler haben. Also zwischenzeitlich war der erste Mannschaftskader ja, glaube ich, mit 40 Spielern voll oder so. Und halt gut verkaufen, gut wirtschaften, günstig einkaufen, teuer verkaufen und trotzdem
oben mitspielen. Und auf Konstanz auf der Trainerbank setzen. Das muss man ja, weil Gian Piero Gasperini, er ist ja doch jetzt schon einige Jahre dort. Und ja, sowohl er offensichtlich fühlt sich sehr wohl bei Ladea und Ladea fühlt sich sehr wohl mit ihm. Das heißt, das ist ja ein bisschen ein Match made in heaven, muss man sagen.
Mhm.
Apropos ja, Match Stefan, made in heaven, mein Platz 2. Ja. Mein Match made in heaven war aus dem oberen Waldviertel in Niederösterreich. Ich glaube, Waldviertel ist es. Und zwar war mein Match made in heaven die Familie Honda und der SV Horn. Das waren für mich die Aufsteiger schlechthin. Weil ich mir selbst mitreißen lassen von der Story, dass die Japaner in Horn einsteigen und dann in ein paar Jahren den Weg in die Champions League beschreiten wollen. Und ich habe wirklich ganz stark an diesen Traum geglaubt. Deswegen bin ich ja sogar damals, wann war denn das? Ich glaube im Jahr 2016 oder was auch immer, sogar mal mit Freunden das war Polterfeier nach Horn raufgefahren zum Fußballschauen und ich war begeistert davon und ich habe mich wirklich mitgerissen gefühlt, aber leider Gottes sind sie natürlich zwischendurch mal auf dem harten Boden der Realität aufgekommen, aber ich sage immer, der Traum lebt weiter, sie sind in der zweiten Liga im Moment auf Platz 3, ich meine, bis zur Champions League ist es schon noch ein Stückerl, aber ich sage mal, der Horner Dream, die leben weiterhin und sie sind für mich absolut einer der Aufsteiger schlechthin.
Ja, schöne Geschichte.
Das ist auch ohne Familie Honda oder ohne Firma Honda.
Die sind also ausgestiegen.
Ja, die sind seit 2019 wieder draußen. Es war eher ein Intermezzo, sagen wir mal so, und wirklich gut läuft es erst seit die wieder weg sind.
Komisch irgendwie. Ich glaube, hat sich ein bisschen was etabliert. Gibt es nach wie vor Sushi im Stadion?
Ich weiß es nicht, aber mir ist extrem damals da irgendwie. Aber ich habe einen sehr, sehr feinen Abend und jetzt muss ich mal kurz ausscheren, bevor du deinen Platz 1 lieferst. Weil ich war damals in Hornum und es war ein gastronomisches Erlebnis dort oben, weil es wirklich ein feiner Abend war. Die Spritzweine waren spritzweinig genug. Das, was zu essen gegeben hat, war sehr gut. Und jetzt war ich am vergangenen Freitag in Graz und das war das gastronomische Gegenteil davon, auch wenn ich selbst nicht viel konsumiert habe, aber ich habe drei Leute unabhängig voneinander reden gehört, die gesagt haben, es wird einfach immer schlechter, die Gastro im Stadion. Und also wenn irgendwer von euch diese Meinung teilen kann da draußen, ob das jetzt im Grazer Stadion ist oder sonst in irgendwelchen Stadion, liefert es vielleicht ein paar Geschichten, wie es so bei euch ist. Wird bei euch auch die Gastro immer schlechter oder seid ihr jemand, der richtig ein großer Fan ist von der Stadion-Gastro bei euch? Bitte liefert mal ein bisschen einen Input. Auf jeden Fall, Grazer Gastro ist im Moment nicht mehr Bundesliga-tauglich, glaube ich.
Okay.
Und wer dafür hat's schon Bundesliga?
Ja, das ist auf jeden Fall bitter, weil das war eigentlich das, was uns als Fans immer warm gehalten hat.
Ja.
Was jedenfalls schon Bundesliga-tauglich ist, ist mein Platz 1. Es geht nämlich um den Bundesliga-Verein SC Freiburg.
Oh.
Und auch da, es ist ja so schön, wenn sie dann so Dinge so schließen, ja. Also wir haben ja letztens über den New Manager Bounce Effect gesprochen, also dass halt ein neuer Trainer vermeintlich bessere Resultate einfährt und so weiter und so fort. Stimmt nicht immer, stimmt eigentlich fast nie. Und das super Gegenbeispiel dazu ist der Christian Streich bei SC Freiburg, der ist, glaube ich, in Saison Nummer 10 mittlerweile mit den Freiburgern. Ja, und schon. Die Kontinuität, die die an den Tag legen, ist sensationell und die Leistung. Und so ein bisschen inspirierend, glaube ich, auch für andere Vereine, so wie jetzt da die Union Berlin-Jungs, die auch wirklich einen sehr, sehr guten Job machen. Die haben es gerade nicht geschafft in meine Top 5, sind sozusagen die Honorable Mentions. Es ist Union Berlin. Aber alles in allem wirklich cool, dass es da Vereine gibt, die es auf Nachhaltigkeit setzen und dessen oder dazu als Mitglied geführte Vereine. Ja. Auch das ist natürlich sehr, sehr nachhaltig für uns und beeindruckend und cool. Ja.
Sehr cool. Gute Wahl, muss ich sagen.
Was hast du auf Platz 1?
Mein Platz 1, und wir haben tatsächlich nach langem, ich glaube wirklich nach langem, vielleicht wieder mal eine große Zeit, wo wir nichts gleich haben. Mein Platz 1, 1997, 1998 wird nicht nur Sturm Graz Meister, was natürlich jedem Sturmfan in Erinnerung geblieben ist, sondern es wird auch der erste FC Kaiserslautern deutscher Meister, und zwar als Aufsteiger. Und das ist für mich der Inbegriff der romantischen Aufsteiger-Story, dass damals 1997, 98 Kaiserslautern unter Otto Rehhagel aufsteigt und direkt als Aufsteiger die deutsche Meisterschaft gewinnt. Und das ist etwas, jetzt wenn wir mal sowieso Deutschland ausnehmen, weil die Bayern-Dominanz muss erst wieder gebrochen werden, aber dass grundsätzlich ein Aufsteiger Meister wird, haben wir zwar jetzt vor kurzem in Belgien, glaube ich, erlebt, mit Union Saint-Gilloire, wie man, glaube ich, dann der Verein geheißen hat, aber sonst ist das wirklich etwas, was wirklich in die Annalen eingeht, des Fußballs, wenn du als Aufsteiger direkt Meister wirst. Wenn wir jetzt vom Profibereich sprechen, weil ich glaube, der GAK, um jetzt wieder meinen Platz 3 herzunehmen, die haben, glaube ich, auch mehrere aufeinanderfolgende Aufstiege gehabt, aber grundsätzlich im Profibereich als Aufsteiger die höchste Liga im Land zu gewinnen, ist schon eine ganz besondere Leistung und ist für mich in vielen Bereichen, wenn es jetzt um die Top-Ligen geht, und da zählen jetzt immer die Deutschen dazu, so in weite Ferne gerückt, dass sowas passieren kann. So eine romantische Story. Das war ja mit Leicester, was war es, 2016 war es ja schon eine fast schon unglaubwürdige Geschichte, aber dass quasi ein Aufsteiger sowas auch sogar noch schaffen könnte, das halte ich für Wahnsinn, vielleicht nicht mehr so schnell möglich in den nächsten
Jahren. Da hast du Schmankerl ausgesucht. Und wie steht es um Kaiserslautern aktuell? Was man das sagt?
Gut unterwegs. Die waren ja nach langem, haben sie ja in der letzten Saison wieder, sagen wir wieder bei dem Punkt der Aufstieg, nach langem den Aufstieg von der dritten Liga in die zweite Bundesliga geschafft. Und sie performen richtig gut. Also ich weiß jetzt nicht den genauen Tabellenplatz, aber sie sind richtig gut unterwegs und haben jetzt vergangenes Wochenende St. Pauli gegen Kaiserslautern hat schon was Schönes hergegeben. Ich habe zwar nur die Zusammenfassung gesehen, aber die sind relativ gut unterwegs. Die Jungs vom Betzenberg.
Okay. Genau. Ja, gut.
Ja. Cool.
Also dann, hätte ich gesagt, das waren die großen 10 und wir widmen uns dem Schwerpunktthema.
Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Stefan, wir wollen uns heute endlich mal mit dem auseinandersetzen, mit dem wir uns am meisten identifizieren, nämlich Leute, die so einen High-Performer-Anspruch haben. Habe ich lang gesessen an dem Satz, den muss ich heute noch bringen. Vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, wie wir das meinen und um was es heute geht. High Performance im Sinne von Aufstieg, da geht es für uns vor allem, dass wir uns halt anschauen, was passiert in einem Verein, wenn als Ziel ausgegeben wird, dass man sich verbessern möchte, aufsteigen möchte oder halt innerhalb einer Liga verbessern möchte. Und du hast das, glaube ich, schon ein bisschen unterteilt in verschiedene Varianten. Wie schauen die denn aus?
Naja, vielleicht gleich mal vorweggeschickt, aufsteigen heißt ja was, dass es mit unseren Ambitionen was macht. Entweder ich habe die Ambition und möchte aufsteigen und es verändert sich dadurch was im Verein, weil keine Ahnung, wenn ich sage, okay, ich gebe jetzt das Ziel aus, ich bin der SV Horn und möchte Champions League spielen, dann schraube ich mal die Ambition nach oben und wenn die Ambition angeschraubt wird, dann werden wahrscheinlich dem ganzen Taten folgen. Und umgekehrt kann es ja durchaus sein, selbst wenn der Verein gar nicht das Zielaufstieg ausgegeben hat, dass er zum Beispiel aufgrund einer sehr guten Saison plötzlich die Ambition entwickelt, aufsteigen zu wollen. Das heißt, der Aufstieg, egal ob jetzt da in eine höhere Liga oder selbst innerhalb einer Liga, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich bin nicht mehr zufrieden mit meinem ewigen Mittelfeldplatz, ich möchte es wirklich in die Europapokalplätze, geht immer was mit höheren Ambitionen einher. Und deswegen ist der Aufstieg und das Auf- und Absteigen für mich was so zutiefst Eigenes ja auch des Sports, weil es um Ambition geht und quasi dieses, ich will mehr erreichen, ich will besser sein und deswegen ist ja der Aufstieg so was Wunderbares. Was die Unterscheidung betrifft ist, ich glaube, oft einmal zählt nicht für alle Aufstieg gleich viel, weil es gibt so quasi den Aufstieg so als absolutes Must-Have. Wenn es jetzt zum Beispiel einen großen Traditionsklub erwischt und dann die zweite Liga runter muss, dann ist ja quasi der direkte Wiederaufstieg wieder was Erwartetes und ist dann aber nicht so was, wie soll ich sagen, sowas einschneidend Großartiges, sondern es ist einfach, wie es wird erwartet. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann diejenigen, die vielleicht gar nicht damit gerechnet haben, für die eigentlich ihr natürliches Habitat eine Liga drunter ist, aber die natürlich den Aufstieg als nice to have quasi sehr gern mitnehmen. Und was du aber hast, ist natürlich, beides löst sehr, sehr große kollektive Emotionen aus. Und vielleicht sogar was in einem Spurt, der gar nicht mehr so viel kollektive, ja, wie soll ich sagen, Triumphe ermöglicht, weil natürlich kannst du als Mannschaft gewinnen, nur in sehr vielen Top-Ligen hast du halt immer sehr, sehr dominierende Mannschaften, du hast kaum eine Rotation bei den Meistern und so weiter. Ja. Und was bleibt dann noch für jemanden, der, keine Ahnung, weiter hinten in der Tabelle ist? Dann ist es vielleicht das Gefühl, aufgestiegen zu sein, egal ob es jetzt irgendwas in die höhere Liga ist oder innerhalb einer Liga. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen eine Hirnwichserei zum Thema Aufsteigen, aber ich glaube, es ist was extrem Essentielles für den Fußball oder vielleicht sogar für den Sport, aber vor allem für den Fußball, wie, glaube ich, wie wir ihn kennengelernt haben. Dass ja, du sagst, auf jeden Fall, ich gebe mich mit meiner Rolle nicht zufrieden.
Man gibt sich nicht zufrieden und es ist ja da auch oftmals so, dass die treibende Kraft kann, wie du gesagt hast, aus dem Verein kommen, die kommt hoffentlich aus den Spielern, die am Feld stehen, aber es kommt natürlich auch viel von der Tribüne. Nicht? Also man braucht sich das ja nur anschauen, wenn ein Verein über einen längeren Zeitraum überperformt, können wir jetzt eh beim Beispiel Arsenal bleiben, die wirklich schon sehr überraschend auf Platz 1 der Premier League liegen, dann kommt auf einmal diese Erwartungshaltung dazu. Jetzt kann man es ja eigentlich nur mehr verlieren. Ja? Auf der anderen Seite hat man mit City den vermeintlich übermächtigen Gegner, wo, wenn alles normal runterläuft, die sowieso Meister werden. Und weil man jetzt ein paar Punkte Vorsprung hat und die Meisterschaft schon ein bisschen fortgeschritten ist, wird es auf einmal eine Forderung von den Fans. Und es reicht dann nicht mehr, zum Beispiel gegen sensationell gute Brentforder Mannschaft 1-1 zu spielen. Das wird dann auf einmal im Verein eine kleine Tragödie. Und das, obwohl, wenn wir da jetzt wieder bei dem Beispiel bleiben, Brentford, glaube ich, aktuell 6. oder so in der Premier League ist oder 7. und auch schon gegen Liverpool, gegen City und gegen United gewonnen hat in der Saison und gegen Chelsea zumindest nicht verloren und gegen die Spurs nicht verloren hat. Also die haben eigentlich gegen noch keine Top-6-Mannschaft verloren heuer. Und trotzdem, weil der eigene Anspruch halt durch die Performance quasi so gestiegen ist, sieht man das gleich als Verlust. Und das ist so, das ist etwas, glaube ich, was es oft auch schwierig macht, nachhaltig zu arbeiten, was dann vor allem bei Arsenal jetzt wieder nicht so ein Problem ist, aber bei kleineren Vereinen dann kleiner Problem wird, weil der äußere Druck steigt und steigt und steigt. Und die Performance, die halt vielleicht dann schon trotzdem ein bisschen Zufall war, muss ich plötzlich dann irgendwie substituieren, indem ich versuche, extra Spieler einzukaufen oder halt mit Geld, mit das ich eigentlich vielleicht gar nicht so habe, eine Platzierung einzufahren. Ne?
Ich glaube, du sprichst jetzt einen ganz wesentlichen Punkt an, und zwar, dass Ambition relativ schnell zu einer Erwartung wird. Das heißt, etwas, was vielleicht, keine Ahnung, sobald Ambition zur Erwartung wird, droht natürlich ein bisschen die Gefahr, dass das Ganze zu einer Last wird. Wenn du sagst, okay, wir haben das nicht nur das Ziel aufzusteigen, sondern wir haben quasi die Erwartung aufzusteigen, dann lastet ein bisschen was auf Arm. Und ich glaube, ein Aufstieg, egal ob es jetzt da in die höhere Liga oder innerhalb der Liga ist, geht immer einher mit einer extrem starken kollektiven Leistung. Die meinen damit nicht nur die Mannschaft, sondern damit jemand wirklich ein Verein aufsteigen kann, muss, glaube ich, vieles zusammenwirken. Da muss das auf dem Feld gut laufen, das muss auf der Trainerbank gut laufen, das muss im ganzen Staff gut laufen, damit du sagst, okay, du hast kollektiv was erreicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielen, sobald die Ambition, die dauerhafte Ambition zu einer dauerhaften Erwartung wird, irgendwann ein bisschen das Salz in der Suppe fehlt. Weil ich finde, solange das Erreichte eine kollektive Kraftanstrengung war, hast du was gemeinsam zu feiern. Und mir kommt vor, wenn der Wettbewerb in einer Liga nicht mehr ausgeglichen ist und quasi nicht mehr auf Augenhöhe mehr oder weniger miteinander gekämpft wird, dann verliert vielleicht, und das sieht man ja immer wieder an Serienmeistern, deren Meisterfeiern oft schon mal ein bisschen behäbig daherkommen und so weiter, weil du quasi nicht mehr dieses Ventil hast des Erfolgs, um jetzt quasi sagen, wow, das haben wir jetzt über 9, 10 Monate gemeinsam geschafft. Und ich finde oft, wenn du diese Szenen anschaust, wenn eine Mannschaft aus der zweiten deutschen Bundesliga aufsteigt in die erste Bundesliga oder sonst irgendwas, das sind solche kollektiven Erlebnisse, wenn da ein Platz gestürmt wird und so weiter. Und wenn es uns um die Emotionalität im Fußball geht, muss ich wirklich sagen, was ist dann emotionaler? Ist es dann der Aufstieg, wenn, keine Ahnung, vielleicht Darmstadt heuer von der zweiten Bundesliga in die Bundesliga aufsteigt und die Fans das Spielfeld stürmen? Oder ist es die x-te Meisterschaft, die du halt gefeiert hast? Und ich glaube ganz einfach, und das ist ja das Problem, dass dann diese ganzen Top-Clubs haben, wenn sie in ihrem eigenen Land nicht die Konkurrenz haben, dann, also anders, wenn du nie absteigst, kannst du auch nicht zurück aufsteigen. Das klingt jetzt logisch. Mhm. Als Bayern München müsstest du zumindest einmal absteigen. Mit Absteigen meine ich jetzt nicht in die zweite Bundesliga absteigen. Also mit Absteigen meine ich zumindest mal Dritter werden oder Vierter werden. Weil dann hast du wieder irgendwas, was du gemeinsam als Verein, als Mannschaft erreichen kannst mit einem Titel. Und ich glaube, dann fühlt sich so ein Titel wieder viel besonderer an als vielleicht die 10. Meisterschaft in Folge.
Ja, das kann gut sein. Und vor allem, weil du diese Großclubs angesprochen hast, die überlegen sich auch schon, wie sie was machen können. Und um letztlich mehr Kohle aus dem Fußball auszumachen und aus meiner Sicht was tun, wo dieses Mitfiebern mit der Leistungskurve nochmal auf jeden Fall erheblich einbricht. Das nennt sich Super League und führt dazu, dass auf einmal eine geschlossene Liga da ist für die ganzen Top-Mannschaften, wo sie zwar in sich schon natürlich um Positionen kämpfen und in dem Sinn auch Leistung was wert ist, ja. Aber an und für sich ist halt völlig gewürfelt, weil ich denke, es wird sehr, sehr schwierig sein, vorherzusehen, wer Super League gewinnt. Ich glaube nicht, dass es einen Super League-Seriemeister gibt, weil da sind die Besten der Besten drinnen. Es kann nicht so leicht jemand dazu aufsteigen und sagen, ich dazu verdammt Urfahrt zu werden, aus meiner Sicht.
Ich glaube halt, die Super League, wenn sie dann kommen wird und irgend sowas in die Richtung wird kommen, sie wird funktionieren. Und ich glaube, sie wird ein erfolgreiches Produkt sein, weil du dann wieder für mehr Wettkampf sorgen wirst. Weil du dann nicht mehr die Situation hast, dass die französische Meisterschaft in den meisten Fällen vergeben ist, die deutsche Meisterschaft in den meisten Fällen vergeben ist und so weiter. Ich glaube, es wird kommen und es wird erfolgreich sein. Nur die Frage ist, wie sehr nimmst etwas, was in der Sozialisierung von einem Fußballfan was ganz Essentielles ist. Weil das Schöne am Fußball ist ja das, dass theoretisch in einem Paralleluniversum wir beide hergehen könnten und sagen, okay, wir gründen jetzt einen Verein, jetzt im Jahr 2023, und wir könnten es rein theoretisch schaffen, Champions-League-Sieger zu werden. Wenn wir, keine Ahnung, über viele, viele Jahre alles richtig macht oder zumindest sehr vieles richtig macht, könnten wir rein theoretisch Champions League-Sieger werden. Das heißt, der Aufstieg lässt Leute an was, von was träumen oder keine Ahnung, weißt du, das ist dieses Inhärente im Fußball. Und wenn du das nicht mehr hast, wenn du quasi einen geschlossenen Kreis hast, dann siehst du natürlich von mir aus extrem intensiven Wettkampf in diesem abgeschlossenen Kreis drin, aber du kommst da nicht rein. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes, weil wie das Amen im Gebet wird es jedes Jahr in jedem Land die unterklassigen Vereine geben, wo plötzlich die Leute größenwahnsinnig werden und sagen, wir wollen jetzt da rauf, wir wollen in die erste Liga, wir wollen international spielen, wir wollen Profis werden und so weiter. Und ich glaube, das sind dann einfach Stories, mit denen du dich wahnsinnig gut identifizieren kannst. Und ich muss wirklich sagen,
ja, sicher.
Ich glaube, und das habe ich doch mit einigen GRK-Fans immer wieder gesprochen, weil ich familiär bedingt auch mehr beim GRK oder mit dem GRK zu tun gehabt habe in den letzten Jahren. Viele haben gesagt, diese Zeit, dieser Durchmarsch von der ersten Klasse durch auf, war was eine extrem gute Zeit, weil du einfach gemeinsam Geschichte geschrieben hast. Und irgendwie, ich finde, wenn du es wirklich schaffst, einen Aufstieg irgendwie zu meistern, vermittelt oft einmal dieser kollektive Emotionsausbruch, das Leid auf das Feld stürmen, das ist ja wie wenn sie selbst was erreicht hätten. Das heißt, sie wollen rein körperlich den Spülern nähern, weil sie quasi mit den Spülern gemeinsam was erreicht haben. Und wie sehr hast du dieses Gefühl dann noch, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ein Serienmeister bist und so weiter? Dass du sagst, okay, ich trage meinen Teil dazu bei, dass die Bayern jetzt wieder Meister geworden sind. Oder ich trage meinen Teil dazu bei, dass PSG jetzt wieder Meister geworden ist. Oder was auch immer. Nicht?
Jetzt habe ich eine Frage, die im Vorfeld nicht besprochen, aber es ist mir gerade gekommen, rund um das Thema Aufstiegsambitionen von Vereinen und der Unterscheidung zwischen dem Leistungsanspruch und wie gut das man halt dann letztlich performt und den finanziellen Rahmenbedingungen. Gerade in Österreich ist es ja seit Jahren mittlerweile gang und gäbe, dass es immer wieder Vereine gibt, die rein sportlich gesehen Meister werden würden und da aufsteigen würden, freiwillig aber darauf verzichten, weil sie nicht in der nächsthöheren Spielklasse spielen wollen. Meistens halt, weil sie meinen, das geht sie finanziell nicht aus oder die Schwelle für den Einstieg ist zu groß oder so. Ich bin der Meinung, wenn Vereine, warum auch immer, Aufstieg verweigern wollen, dann weist das nur darauf hin, dass die Rahmenbedingungen nicht passen. Da muss es ein Problem rundherum geben. Sei es die finanzielle Unterstützung, wenn du aufsteigst in die nächste höhere Liga oder die Auflagen, die vielleicht zu hart sind oder was auch immer. Aber aus meiner Sicht, du hast es so schön beschrieben, warum Aufstieg im Fußball oder generell wahrscheinlich im Sport so ein Leidenschaftsthema ist und eigentlich ja schon mit mehr Geld verbunden ist und trotzdem gibt es so viele Vereine, die das dann letztlich nicht wollen. Wie kannst du das erklären?
Ich glaube tatsächlich, dass Vereine, die den Aufstieg verweigern, mitunter die am besten geführten sind, weil sie einfach Leid haben, die sagen, okay, wir gehen ein zu großes Risiko ein, wenn wir aufsteigen würden, weil es dass du Auflagen brauchst in Österreich zum Beispiel für einen Erstligisten, das steht einfach fest, weil du kannst nicht ein Fernsehspiel haben, wenn das Flutlicht nicht ausreicht, dass du keine ausreichend scharfen Bilder zusammenbringst, wenn du keine Ahnung, was du sonst noch an Dingen brauchst. Und es ist ganz einfach, ein finanzielles Risiko aufzusteigen, weil du musst oft einmal Geld in die Hand nehmen, gerade wenn du, keine Ahnung, als aufstrebender Verein daherkommst und Geld in die Hand nehmen bedeutet, in den meisten Fällen musst du es fremdfinanzieren oder was auch immer und das kann dann nach hinten losgehen. Man weiß ja schon von den großen Clubs, wenn die Stadien bauen und so weiter, dass das mitunter sehr riskant ist, aber als Aufsteiger ist es ja genauso riskant. Und jedes Mal die Liga zu wechseln, geht einher mit diesem Risiko und die Frage ist halt, wie überzeugt bist du davon oder siehst du vielleicht sogar dein natürliches Habitat eben genau in der Liga, wo du bist und du sagst, okay, weiß ich nicht, wollen wir das überhaupt mitnehmen, da müsste man so viel Kohle investieren oder ist uns das einfach zu riskant? Also ich glaube, ich würde gar nicht so sehr die Rahmenbedingungen dafür verantwortlich machen, weil du kannst schwer irgendwelche Lizenzbedingungen oft einmal aufweichen, das geht halt schwer, wenn du halt wirklich sagst, du wirst auf eine einheitliche Qualität achten, weil du kannst halt auch kaum
zumuten, dass
du dann auf dem eisigen Boden und so weiter unterwegs
ist. Ja, aber du kannst halt finanziell unterstützen, du kannst schon viel besser finanziell unterstützen. Klar, du kannst sagen, eine Rosenheizung muss sein, aber ich subventioniere das für Aufsteiger.
Klar, aber du bist halt dann im Ausgeben von Steuergeld, weißt du, und wenn du halt weißt, Subvention ist ja nichts anderes als zu sagen, okay, die öffentliche Hand tut was. Und wie wir halt wissen, ist, wenn der Verein A in einer Stadt eine Kohle kriegt, wird der Verein B und der Verein C und der Verein D in der gleichen Stadt oder im gleichen Land auch sagen, hey, was ist mit euch? Wir wollen auch was haben. Also
da gibt es jetzt schon ein paar Beispiele, wie man das lösen könnte. Du brauchst ja nur sagen, dass die Kohle muss von der Bundesliga kommen. Im Zweifelsfall muss sie von den anderen Bundesligisten kommen. Im Sinne dessen, dass Infrastruktur vielleicht wichtiger ist als viele andere Sachen.
Nein, also ich finde ja, also ich bin ganz bei dir, es ist ein bisschen einfach ein Stimmungsdämpfer von der Showkiller, wenn die beste Mannschaft einer Saison nicht aufsteigen kann oder will oder was auch immer, weil es, keine Ahnung, irgendwelche Rahmenbedingungen nicht passen. Da bin ich ganz bei dir. Grundsätzlich per se finde ich mitunter vielleicht sogar sehr, sehr vernünftig, dass manche den Weg einfach nicht gehen oder sagen, wir sind einfach nicht bereit, weil wir, keine Ahnung, vielleicht sogar in manchen Fällen zwei Ligen relativ schnell hintereinander überspringen und so weiter. Bei Red Bull war das nie ein Thema in Leipzig oder wo auch immer, weil das hat immer gesagt, okay, Kohle ist genug da und im Zweifelsfall müssen wir halt die Struktur schnell nachziehen, wenn wir da hinterherkommen. Aber also nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass es dass es ein ganz wesentlicher Baustein ist von dem, was wir alle so gut finden. Und dass es gleichzeitig auch im aktuellen professionellen Fußball, wo halt viele Entscheidungen oftmals nicht mehr so spannend sind, du dem Fußball ein ganz was Wesentliches nehmen würdest. Weil wenn es nur um die Meisterschaft gehen würde, oder um die internationalen Plätze. Was wäre denn deine Ambition in der Liga noch drei Viertel aller Spieltage und du bist auf Platz 14 von 18 zum Beispiel, wenn es um nichts mehr gehen wird? Das heißt, das ist schon was extrem Spannendes. Und zum Beispiel haben es die Amis natürlich geschafft, ihre Antwort drauf zu finden auf ein nicht vorhandenes Auf- und Abstiegsregel, indem sie dann sagen, okay, es gibt Playoffs, schaffst du den Sprung rein in die Playoffs, weil wenn du mal in den Playoffs bist, ist theoretisch alles nochmal möglich, nicht? Weil das ist ja ein spannender Ansatz. Wir sind halt ganz anders aufgezogen, ganz anders sozialisiert worden, oder der Fußball funktioniert ganz anders in Europa. Aber es braucht halt irgendein in sich vernünftiges, geschlossenes System. Und was halt mir wieder mal ein bisschen Kraut davor ist, dass man halt wieder hergehen wird und versuchen, die einfachen Sachen zu kopieren von den Amis oder was auch immer rund um die Super League, aber halt ganz wesentliche Regularien dann, vielleicht den Wettbewerb wirklich gut machen, dann halt wieder nicht mehr übernehmen. Wie, keine Ahnung, dass du sagst, du hast jetzt eine Super League, aber führst kein Salary Cap ein. Du hast, oder keine Ahnung, was macht denn auch das Ligensystem in den USA so gut? Du hast das Draft-System und so weiter. Das ist nichts anderes als eine Urform von Umverteilung. Das heißt, der amerikanische Sport, dieses kapitalistische Land lebt im Sport vor, was eigentlich Umverteilung heißt. Und bei uns kommt man vor, ist die einzige Logik, wir bauen unseren Elitekreis und das Einzige, wie die Vereine quasi noch besser werden können, ist, indem sie noch mehr Kohle einstecken. Und deswegen glaube ich, wird die Super League funktionieren, aber sie wird das perverseste sein, was es im Sport gibt.
Mhm. Glaubst du, dass das generell funktionieren kann, dass man so amerikanisches System auf etwas wie europäischen Fußball umlegt und das trotzdem ein Format wird, das auch für Fans des Spiels und Leute wie uns halt interessant
ist. Es sind extrem viele Leute, die Super League schauen.
Nein, das meine ich jetzt nicht. Das ist mir völlig klar, dass dann der Tourismus weiter boomen wird und irgendwelche Leute, die halt dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr irgendwie Spiele anschauen.
Das wären auch die Fans. Wenn das der Verein ist, werden sie da Leute genauso hingehen.
Also du glaubst die Bayern-Fans unterscheiden nicht zwischen Deutscher Bundesliga und Super League?
Nein, es wird wie immer einen riesen Aufschrei geben, aber es wird sich genau nichts tun. Das ist, wie es bei der WM in Katar war. Natürlich haben viele von uns den Konsum nach unten geschraubt, aber es sind nicht immer genug Leute da, damit Stadien gefüllt sind. Es sind nicht immer genug Bayern-Fans da oder keine Ahnung sonst was da, um Stadien zu füllen. Also das wird passieren, leider Gottes setzt sie am Ende in den meisten Fällen die Kohle durch, aber ich glaube halt, dass es das System, wenn es nicht wirklich mutig angegangen wird, eher strukturelle oder systemische Mängel haben wird, die es einfach nicht so gut machen, wie sie es sich vielleicht gern denken. Weil du müsstest einfach zu mutigen Schritten bereit sein, wie am Salary Cap einfach einzuführen. Weil sonst ist das Einzige, es geht nur mehr um Kohle und dann werden wir irgendwann zu dem Punkt kommen, weil wer investiert dann noch Großkohle? Das wird dann kein Unternehmen mehr sein, das irgendwie rechenschaftspflichtig ist, seinen eigenen Kunden oder was auch immer, sondern geht es einfach nur darum, dass irgendwelche Milliardäre, die halt, denen es wurscht ist, das Geld einbuttern. Und da bist du halt schon weit von dem entfernt, zumindest wie wir den Fußball kennengelernt haben. Und spätestens dort wird dann irgendwann einmal eine Entfremdung stattfinden. Entfremdung heißt nicht, dass es nicht genug Leute schauen werden, das werden immer genug Leute schauen, aber zumindest viele, wie gesagt, werden dann irgendwann einmal die Kurven kratzen und sagen, okay, nein, das mache ich nicht mehr.
Ja, Stefan, ich glaube, wir haben ein gutes Bild gezeichnet, was wir unter Aufstiegskampf oder Aufstiegsrennen verstehen. Die Beispiele für das, was wirklich gut funktioniert, waren einige in den großen 10 dabei. Gibt es zu dir noch irgendwas, was du sagst, das wäre noch was so, das möchtest du gerne noch ein bisschen erklären?
Nein, erklären nicht, aber ich glaube, was halt spannend zu sehen sein wird, sind jetzt aktuelle Beispiele, so wie wenn wir jetzt in England bleiben, wie nachhaltig ist eben dieser Aufstieg, den Brighton geleistet hat in den letzten Jahren. Ne? Du hast schon richtigerweise angesprochen, nicht nur der Trainer ist weg, es sind Spieler weg, es ist Staff weg, ich meine, in der Regel sind eigentlich alle zu Chelsea gegangen. Das heißt, was passiert mit diesem Aufstieg, den Brighton hingekriegt hat, beziehungsweise schafft es Chelsea, indem man einfach die Aufstiegsmechanismen von wem anders kauft, den gleich selbst einen Aufstieg zu erleben. Anders in der Premier League natürlich spannend mitzuverfolgen, schafft es Newcastle durch die Kombination aus Kohle, die jetzt in einem großen Stil zur Verfügung ist, aber gleichzeitig auch sehr viel sportlichem Know-how, vielleicht einen extrem schnellen Aufstieg hinzulegen, in einem Tempo, das vielleicht den Verein selbst überrascht hat. Das heißt, die Entwicklung von Newcastle wird extrem spannend sein zu beobachten, weil damit hat keiner gerechnet, dass der Club jetzt in der Saison schon wirklich vorne mitspielt. Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt, wenn halt dann viel Kohle zusammenspielt, viel Kohle mit sportlichem Know-how und einem Plan, dann kann es plötzlich schnell gehen mit einem Verein. Der Fußball braucht die Aufstiegs- und Abstiegsgeschichten. Und was du da haben wirst, ist, es kann nicht jeder aufsteigen und es kann nicht jeder gewinnen. Und das ist ja wieder was Ureigenes des Sports, ne? Dass nicht jeder gewinnen kann in der Regel.
So ist. Sehr schönes Wort zum Schluss. Stefan, vielen Dank auch für diese coole Folge wieder. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es heißt, das spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.